Wenn wir das so merken, dass es das Wichtigste ist, dann erklärt das auch, warum wir das als einen Wert nehmen wollen. Wir wollen dieses Gebot eben nicht als eine Regel hören oder als eine Aufgabe, ein Auftrag, ein Gebot Gottes, sondern es als Wert wahrnehmen. Ein Wert ist etwas, wovon ich in meinem tiefsten Inneren überzeugt bin. Es ist etwas, das mir von Herzen wichtig und wertvoll ist. Und wenn etwas zu einem Wert von mir wird, dann wird mich dieser Wert, also diese tiefste innere Überzeugung, dazu führen, dass ich auch entsprechend dieses Wertes handle. Deswegen ist es so wichtig, dass wir nicht einfach irgendwelche Regeln befolgen, ob sie uns nun gefallen oder nicht, sondern dass wir den Wert hinter Regeln verstehen. Weil nur wenn der Wert in uns auch Wert ist, dann wird er unser Handeln bestimmen. Und sonst ist es religiöse Anstrengung, die immer wieder in Versagen mündet. Wir lieben Menschen soll also ein Wert sein, der uns in unserem Inneren bestimmt, jeden Einzelnen und auch uns als Gemeinschaft. Und das soll natürlich dann auch sich in unserem Verhalten, in unserem Miteinander zeigen. Wenn wir sagen, uns ist es wichtig, dass wir Menschen lieben, dann müssen sich die Menschen, die mit uns in Beziehung kommen, dann müssen die Menschen, die zu unserer Gemeinschaft gehören, das ja auch erleben, dass sie geliebt sind, das abspüren. Das heißt, dieser Wert muss praktisch werden. Und wir wollen uns jetzt in den nächsten Predigten darum kümmern, darum bemühen, um die Frage, wie kann dieser Wert sich denn nun praktisch zeigen? Was können wir praktisch tun, um diesen Wert zu leben? Und da finde ich Philipper 2, Vers 1 sehr spannend, weil Philipper 2, Vers 1 und letztlich vier Dinge sagt, und die werden uns die nächsten Sonntage begleiten, vier Dinge sagt, wie die Liebe zueinander praktisch werden kann. Und ich lese jetzt mal aus der Schlachterübersetzung vor. Da heißt es, oder Paulus fragt hier die Philipper: Gibt es nun bei euch Ermahnung in Christus? Gibt es Zuspruch der Liebe? Gibt es Gemeinschaft des Geistes? Gibt es Herzlichkeit und Erbarmen? Vier Dinge, die hier genannt werden. Und das erste ist nun Ermahnung in Christus. Darüber denken wir als erstes nach. Wie kann Liebe praktisch werden? Und dann sage ich doch als erstes Ermahnung. Und vielleicht ist das nicht das Erste, was dir in den Kopf gekommen wäre, mir wahrscheinlich auch nicht. Aber in einer christlichen Gemeinschaft ist Ermahnung etwas ganz Zentrales, etwas Wichtiges. Und ich glaube, ein tiefer Ausdruck von der Liebe zueinander, wenn Ermahnung denn wirklich auch in Liebe geschieht. Was ist Ermahnung? Dazu müssen wir uns einmal dieses Wort genauer angucken. Das griechische Wort für Ermahnung ist Paraklesis. Paraklesis. Und dieses Wort Paraklesis, das ist eine Zusammensetzung aus zwei Wörtern. Und das ist Para und Kaleo. Ja, Parakaleo könnte man mit ermahnen übersetzen. Aber wenn man diese Wörter jetzt mal für sich nimmt und direkt übersetzt, könnte man es auch übersetzen mit herbeirufen. Parakaleo, herbeirufen. Und wenn du diese Wörter jetzt, dieses Herbeirufen hörst, vielleicht erinnerst du dich oder denkst an die schlimmste Befürchtung, was Ermahnung denn tatsächlich ist. Herbeirufen, das könnte ja so die Szene sein, du bist ein Schulkind, hast gerade irgendwas Böses getan und du wirst vom Rektor herbeigerufen. Und du musst nun zum Rektor gehen und dort deinen Tadel abholen. Ja, das ist Ermahnung. Vielleicht notwendige Ermahnung, aber eine Ermahnung, die auch extrem wehtut und mit der du nichts Positives verbindest. Vielleicht denkst du bei Herbeirufen auch an deine Kindheit. Du hast wieder etwas Dummes getan und nun ruft dich dein Vater herbei. Und du darfst dir die Strafe abholen. Auch das ist ja vielleicht etwas, was mit Parakaleo, mit Herbeirufen gemeint sein kann. Ist das mit Ermahnung gemeint? Dieses, ich werde herbeigerufen und komme zur Autoritätsperson und hol mir mein Tadel und meine Bestrafung ab? Spannend ist, dass an anderer Stelle ein anderes Wort, das aus derselben Konstruktion gebastelt wird, von Jesus genannt wird, und das ist Parakletos. Und dieses Wort verwendet Jesus, als er sagt, es ist gut, dass ich gehe, denn wenn ich nicht gehen würde, dann käme der Parakletos nicht zu euch. Wen meint er mit dem Parakletos? Den Heiligen Geist. Ist also der Heilige Geist der strenge Ermahner, der an Jesu Statt zu uns kam, um uns die Leviten zu lesen? Ich glaube nicht. Die Bibel übersetzen hier Parakletos mit Tröster oder Beistand. Die Elberfelder Übersetzung übersetzt mit Sachwalter. Ich musste erst mal googeln, was ist denn ein Sachwalter? Noch nie gehört. Das ist dann so etwas wie ein Anwalt oder ein Fürsprecher. Also ein ganz positiver Begriff. Jemand, der kommt, um uns beizustehen, um uns zu trösten, um uns aufzubauen und uns zu helfen. Ja, und vielleicht ist es, um dieses Wort Ermahnung richtig zu erfassen und zu verstehen, wichtig, auch mal zu gucken, dass der Parakletos, der Heilige Geist, jemand ist, der uns ja nicht unterdrücken möchte und uns bestrafen möchte, sondern uns beisteht. Und vielleicht hilft uns das, auf die richtige Spur zu kommen, was denn die Paraklesis, die Ermahnung tatsächlich ist. Warum brauchen wir eigentlich Ermahnung? Und was hat Ermahnung mit Liebe zu tun? Um dem ein bisschen auf die Spur zu kommen, ist es wichtig, dass wir uns mit dem biblischen Menschenbild einmal beschäftigen. Was ist eigentlich der Mensch? Was sagt die Bibel, was der Mensch ist? Und ich habe in den letzten beiden Predigten schon gesagt, dass jeder Mensch unglaublich kostbar und wertvoll ist. Jeder Mensch, auch du und ich, wir sind kostbar und wertvoll. Zunächst für Gott. Gott liebt ausnahmslos jeden Menschen. Und darin begründet sich ja auch dieser Wert, wir lieben Menschen. Wir lieben Menschen ja, weil wir eine Gemeinde sind, die Gott gehört und wir das leben wollen, was Gott wichtig ist. Und wenn Gott jeden Menschen liebt, dann ist es logisch, dass auch wir jeden Menschen lieben. Gott liebt jeden Menschen, weil er kostbar ist. Wir sollen die Kostbarkeit unserer Mitmenschen in den Fokus nehmen und sie so behandeln, wie es ihrem Wert entspricht. Was macht einen Menschen denn so wertvoll? Wertvoll macht uns die Tatsache, dass wir von Gott in seinem Bild geschaffen wurden. Jeder Mensch, du und ich, wir sind ein einzigartiges Meisterwerk. Die Art und Weise, wie unser Körper funktioniert, wie unsere Sinne miteinander funktionieren, diese ganzen biologischen Abläufe in uns drin, allein das ist ja schon ein Meisterwerk. Eine Konstruktion, die seinesgleichen sucht. Auch die Tatsache, wie wir aussehen, dass jeder Mensch ein ganz eigenes Aussehen hat und dass kein Mensch einem anderen gleicht. In der Kunst definiert Schönheit auch die Einzigartigkeit. Und manchmal nehmen wir die Einzigartigkeit von uns selber als etwas total Unschönes, vielleicht sogar Hässliches wahr. Weil es da irgendwelche Schönheitsideale gibt, ja, die möglichst wollen, dass man dem anderen ähnlich sieht. Schönheitsideale ist ja eine Gleichmacherei und man hat ein Ideal, dem man folgen versucht, diesem einen Bild immer mehr zu entsprechen. Aber eigentlich entsteht Schönheit durch die Einzigartigkeit. Unsere Persönlichkeit ist etwas extrem Wertvolles, etwas Besonderes, etwas Einzigartiges. Gott hat sich überlegt, wie du sein möchtest und da hat dir Charaktereigenschaften geschenkt. Und auch deine Prägung hat dich zu dem gemacht, wer du heute bist. Und Gott möchte dich so gebrauchen, wie du bist. Er will nicht deine Persönlichkeit umkrempeln, sondern es war Gottes Idee, dich so zu machen. Er hat dir Fähigkeiten gegeben und Talente. Du kannst Dinge, die andere nicht tun. Dein Lachen, die Art, wie deine Stimme klingt, ist einzigartig. Unsere Intelligenz ist etwas Besonderes. Und ich glaube übrigens, dass es bei Gott nicht etwas gibt wie einen Quotienten, mit dem er die Intelligenz der einzelnen Menschen berechnet, um zu gucken, wer ist denn nun intelligenter und wer weniger intelligent, sondern ich glaube, dass Gott jedem Menschen eine besondere Intelligenz geschaffen hat. Und wir könnten, glaube ich, eine Menge lernen von den Menschen, die vermeintlich weniger intelligent sind als wir. Jeder Mensch, du und ich, wir sind unbeschreiblich wertvoll, weil Gott uns in seinem Bild geschaffen hat. Das ist der Grund. Wir sind nicht unbeschreiblich wertvoll, weil wir so gute Menschen sind oder irgendwo in uns ein guter Kern steckt. Wenn man nicht daran glaubt, dass Gott uns geschaffen hat, ja, wo kommt dann der Wert her? Dann sucht man nach irgendwas und dann findet man vielleicht irgendwo in uns diesen guten Kern, der uns zu wertvollen und guten Menschen macht. Aber Jesus hat mal gesagt, keiner ist gut, außer Gott. Und das ist die andere Seite des biblischen Menschenbildes. Als Ebenbilder Gottes unendlich wertvoll, aber auf der anderen Seite nicht gut. In 1. Mose 8, Vers 21 heißt es, das Trachten des menschlichen Herzens ist böse von seiner Jugend an. Das heißt, jeder Mensch ist ein Sünder und in Sünde verloren. Die Bibel sagt, dass wir Menschen von der Sünde versklavt sind. Wir sind Sklaven der Sünde. Sünde ist also wie eine Kraft, die uns von Gott wegzieht und unser von Gott geschenktes Ich verdunkelt. Ja, wir haben von Gott Mund und Zunge geschenkt bekommen, um zu kommunizieren und Beziehung zu leben. Aber wie viel Zerstörerisches kommt tagtäglich aus unserem Mund? Gott hat uns ein Herz geschenkt, das lieben kann und sich nach Beziehung sehnt. Aber wie viel Hass, Groll und Verachtung und Wut ist in unserem Herzen? Und so ist jeder Mensch als Ebenbild Gottes unbeschreiblich wertvoll und als Sünder hoffnungslos verloren. Und das bedeutet, wir sollen Menschen nicht wegen ihren guten Kerns lieben, sondern wir sollen und dürfen Menschen lieben, obwohl sie im Kern böse und verdorben sind. Und das nicht etwa von oben herab, weil wir als Christen ja bessere Menschen sind und jetzt endlich gut, denn diese Gesetzmäßigkeit gilt ja für uns genauso wie für alle anderen Menschen. Nur, dass wir erfahren haben, was Gnade ist. Was hat das jetzt mit Ermahnung und Liebe zu tun? Das können wir nur verstehen, wenn wir dieses Menschenbild anerkennen. Wenn der Wert des Menschen an einen guten Kern hängt, dann macht Ermahnung nicht wirklich Sinn. Denn dieser gute Kern bedeutet ja, dass ich selbst in der Lage bin, zu erkennen, was für andere und für mich gut ist. Und wer bin ich dann, zu entscheiden, was für den anderen gut ist? Wer bin ich dann, mir anzumaßen, den anderen zu ermahnen und zu sagen, da hast du etwas falsch gemacht? Vielleicht ist das, was ich als falsch empfinde, ja für den anderen gut und richtig. Wenn ich einen guten Kern habe, dann ist das höchste Ziel, das zu tun, was einem gut tut. Vor allem mir selbst. Und deswegen ist Nächstenliebe dann nicht Ermahnung und Liebe, sondern ich lasse den anderen so stehen, wie er ist, weil ich respektiere, dass er selber in der Lage ist, gute Entscheidungen zu treffen. Dann ermahnen wir nichts und wir konfrontieren nichts, sondern wir tolerieren und rechnen mit dem Guten in anderen. Aber beim Kind Gottes ist das anders. Wer zu Jesus gehört, der sieht das anders. Und ich würde sogar sagen, ein Jünger Jesu, wer wirklich ernsthaft Jünger Jesu ist, der will Ermahnung. Als Christen glauben wir, dass Jesus Christus für unsere Schuld am Kreuz gestorben ist und dass wir auf diese Weise errettet wurden. Und als wir zum Glauben an Jesus Christus gekommen sind, hat er uns einen Blick für diesen bösen Kern in uns geschenkt, der bewirkt, dass wir unsere Sünden bereuen. Damit beginnt letztlich Bekehrung. Klar, wir kriegen einen Sinn für Jesus. Gott offenbart sich uns und wir fangen langsam an zu verstehen, dass es einen Gott gibt. Aber zu verstehen, dass es Gott gibt, macht einen noch längst nicht zum Christen. Ein Christ wird man dadurch, dass Jesus uns einen Blick für unsere innere Verdorbenheit schenkt und uns plötzlich bewusst wird, ja, wir sind Sünder. In mir ist kein guter Kern, sondern ich bin in meinem Kern verdorben. Und ich fange an, darunter zu leiden und ich bereue das und gehe zum Kreuz und sage, Jesus, es tut mir leid und ich danke dir, dass du für meine Schuld am Kreuz gestorben bist und dass du dieses Böse, die Sünde weggenommen hast. Und wenn man dann ein Kind Gottes wird, dann entsteht eine innere Sehnsucht danach, Jesus ähnlicher zu werden, also das Böse zu lassen und das Gute zu tun. Diese Sehnsucht nach Heiligkeit, diese Sehnsucht, wieder wirklich das zu werden, was die ursprüngliche Idee war, als Gott uns geschaffen hat. Dass dieses ganze Schöne, dieses Wertvolle, das Vollkommene, das Gott in uns hineingelegt hat, sich auch wirklich ausdrückt und nicht mehr durch Sünde verdunkelt wird. Und deshalb hat Jesus uns noch mehr geschenkt. Den Parakletos. Den Beistand, der uns hilft, uns zu verändern. Er hilft uns, Jesus ähnlicher zu werden. Er beginnt mit uns einen Prozess und dieser Prozess nennt sich Heiligung. Also der Weg eines Christen zu lernen, das Schlechte zu lassen und das Gute zu tun, mehr und mehr. Und der uns bei dem Weg, an dem wir immer wieder hinfallen und erleben, dass es nicht klappt, uns aufrichtet und uns Mut macht, an Jesus Christus dran zu bleiben, immer wieder zum Kreuz zu gehen, Sünde abzulegen und zu erleben, wie Gott uns immer wieder von Neuem erneuert. Aber in diesem Prozess der Heiligung steckt eine Spannung. Da gibt es eine Spannung zwischen dieser inneren Sehnsucht, die jeder von uns hat, der ernsthaft Jesus Christus nachfolgt, ihm ähnlicher zu werden, dieses wirkliche Verlangen danach, Gott treu zu sein, und dem inneren Drang, der immer noch da ist, zu sündigen. Paulus schreibt über diese Spannung in Römer 7, Vers 14 bis 25. Und ich möchte euch die Verse mal vorlesen und habe diesmal die neue evangelistische Übersetzung gewählt. Auch eine gute Übersetzung, die ich empfehlen kann. Wir wissen ja, dass das Gesetz... So, ich fange mal von vorne an. Wir wissen ja, dass das Gesetz vom Geist Gottes erfüllt ist. Ich dagegen bin von Eigensinn erfüllt und werde von der Sünde beherrscht. Ich verstehe ja selbst nicht, was ich tue, denn ich tue nicht das, was ich will, sondern gerade das, was ich hasse. Wenn ich aber das tue, was ich gar nicht tun will, stimme ich dem Gesetz zu und heiße es gut. Dann aber bin nicht mehr ich es, der so handelt, sondern die Sünde, die in mir wohnt. Denn ich weiß, dass in mir, das heißt in meiner Natur, nichts Gutes wohnt. Es fehlt mir nicht am Wollen, aber ich bringe es nicht fertig, das Gute zu tun. Ich tue nicht das Gute, das ich will, sondern das Böse, das ich nicht will. Wenn ich aber das tue, was ich gar nicht will, dann bin nicht mehr ich der Handelnde, sondern die Sünde, die in mir wohnt. Ich stelle also ein Gesetz des Bösen in mir fest, obwohl ich doch das Gute tun will. Denn meiner innersten Überzeugung nach stimme ich dem Gesetz Gottes freudig zu. Aber in meinen Gliedern sehe ich ein anderes Gesetz wirken, das mit dem Gesetz in meinem Inneren im Streit liegt und mich zu seinem Gefangenen macht. Das Gesetz der Sünde. Ich unglückseliger Mensch, gibt es denn niemand, der mich aus dieser tödlichen Verstrickung befreit? Doch. Und ich danke Gott durch Jesus Christus, unseren Herrn. Es gilt also beides. Meiner innersten Überzeugung nach diene ich dem Gesetz Gottes, meiner Natur nach aber folge ich dem Gesetz der Sünde. Kennt ihr das, was Paulus hier beschreibt? Kennt ihr diese innere Zerrissenheit? Kennt ihr das, diesen Wunsch, wirklich das Gute und Richtige zu tun, dieses innere, herzliche Verlangen, Jesus treu zu sein und dann trotzdem immer wieder, obwohl man das Beste will, zu erleben, dass genau das Gegenteil passiert? Ich kenne das. Und diese Erfahrung kann total zermürbend sein, sie kann frustrierend sein, sie kann einen sogar an den Punkt bringen, dass man aufgibt, resigniert und hinschmeißt. Und ich glaube, genau deshalb braucht es die Ermahnung in Christus. Als Paulus fragt, gibt es bei euch Ermahnung in Christus, dann ist das nicht die versteckte Aufforderung, ihr müsst einander ermahnen. Ihr müsst einander die Leviten lesen und euch in jedem Fall darauf hinweisen, wenn ihr etwas Falsches tut, denn die Sünde, die muss aus der Gemeinde ausgemerzt werden. Das ist das falsche Bild, das falsche Verständnis von Ermahnung. Was Paulus hier formuliert, ist eine rhetorische Frage. Sie meint letztlich, natürlich gibt es bei euch Ermahnung in Christus. Eigentlich lobt Paulus hier die Philipper, weil er bei ihnen etwas sieht, was zu ihrem Selbstverständnis gehört. Ermahnung ist keine Übung, keine fromme Übung, sondern gehört zum Selbstverständnis einer christlichen Gemeinschaft. Man könnte die Frage von Paulus auch so formulieren. Seid ihr gemeinsam unterwegs in dem Ziel, Jesus ähnlicher zu werden und unterstützt ihr euch darin, indem ihr euch gegenseitig ermahnt und ermutigt? Nochmal. Und dann, wenn ihr sagt ja, dann dürft ihr auch gerne ja sagen. Seid ihr gemeinsam unterwegs in dem Ziel, Jesus ähnlicher zu werden? Und unterstützt ihr euch darin, indem ihr euch gegenseitig ermahnt und ermutigt? Das ist das Selbstverständnis einer christlichen Gemeinde. Wir sind eine Gemeinde aus gerechtfertigten Sündern, die das Problem der Sünde ganz genau kennen. Die wissen, dass die Sünde sich wie so eine Decke über das wunderbare Ich legt, das Gott in uns hineingelegt hat. Und wir alle hatten es nötig, dass Jesus Christus für uns starb. Und es ist so gut zu wissen, dass wir für Jesus so wertvoll waren, dass er bereit war, alles für uns zu geben. Wir wissen, dass es einen bösen Kern in uns gibt. Aber weil Jesus für uns gestorben ist, stehen wir jetzt nicht mehr unter dem Druck, bessere Menschen zu werden, um es Gott recht zu machen. So endet ja die Bibelstelle, die ich gerade gelesen habe. Ich unglückseliger Mensch, gibt es denn niemand, der mich aus dieser tödlichen Verstrickung befreit? Doch, Jesus Christus hat uns aus dieser tödlichen Verstrickung befreit. Denn wir sind keine Sünder mehr. Das Potenzial zu sündigen ist immer noch in uns. Aber wir haben jetzt nicht mehr den Druck, es irgendwie Gott gerecht machen zu müssen, sondern wir dürfen jetzt als Kinder Gottes, befreit von Sünde, den Weg der Heiligung gehen. Wir wollen ja Jesus ähnlicher werden. Wir wollen seinen Willen tun und die Sünde immer mehr hinter uns lassen. Und das Schöne ist, dass es durch die Kraft des Heiligen Geistes nun möglich ist, Jesus ähnlicher zu werden. Wir werden niemals ganz vollkommen sein, solange wir hier auf der Erde sind, aber wir dürfen jeden Tag aufs Neue Schritte des Glaubens tun und erleben, wie Gott uns Gnade schenkt und wir es schaffen, neu zu leben. Und weil wir das gemeinsam wollen, gibt es bei uns Ermahnung in Christus. Ermahnung. Dieses Wort, das genauso auch Ermutigung bedeutet. Dieses Wort, das genauso auch Trost bedeutet. Genauso auch Aufmunterung bedeutet. Was heißt das denn praktisch? Ja, es heißt auch, dass wir uns zurechtweisen. Ich weiß noch, als ich meinen Motorradführerschein gemacht habe, während einer Fahrschulstunde bin ich also gefahren. Der Fahrlehrer war hinter mir, wir waren über Mikrofon miteinander verbunden und wir waren auf der Autobahn. Ich bin von der Autobahn runtergefahren und die Ausfahrt mündete auf einer Landstraße und ich habe einfach mal aus irgendeinem Grund das Vorfahrtsschild ignoriert und bin ungebremst auf die Landstraße gefahren. Es war echt Bewahrung, dass in dem Moment kein Auto kam, aber mein Fahrlehrer, der schrie nur, bist du lebensmüde? Das war eine Zurechtweisung in Liebe. Ja, er hatte Angst um mein Leben und hat deswegen drastische Worte gewählt, um deutlich zu machen, dass das, was ich gerade getan habe, extrem dumm war. Spannend war, dass er auch nicht viel mehr dazu gesagt hat und auch als ich dann die Fahrstunde beendet hatte und dann vom Motorrad stieg, hat er nicht mehr drauf rumgeritten. Also dieses Wort der Ermahnung, bist du lebensmüde, war auch für ihn genug, um mir zu sagen, hey, das war extrem dumm. Und ich habe extrem Glück gehabt. Manchmal bedeutet Ermahnung auch zurechtweisen. In Liebe. Wenn ich an dem anderen sehe, dass sein Verhalten dazu führt, dass sein Leben gegen die Wand fährt, dass dadurch Beziehungen zerstört werden, dass er dadurch seine Ehe riskiert, dann ist es doch lieblos zu sagen, ja, du triffst schon deine eigenen guten Entscheidungen, ich überlasse dich da mal, vertraue auf den guten Kern in dir. Nein, es ist wichtig, dass wir zu der Person hingehen und zurechtweisen in Liebe und zu sagen, ich glaube, du befindest dich gerade auf dem Holzweg. Es bedeutet aber auch, dass wir uns ermutigen, an Gott dran zu bleiben. Ich weiß nicht, ob du diese Erfahrung kennst, dass dieser Weg der Heiligung auch irgendwie zermürbend ist. Und da ist es gut, wenn wir gemeinsam unterwegs sind, zu sagen, nein, es lohnt sich, halte durch. Und wenn du nochmal fällst, komm, wir stehen gemeinsam wieder auf. Aber ich glaube daran, dass durch die Kraft des Heiligen Geistes du es schaffen kannst. Und irgendwann wird der Punkt kommen, wo du sagen kannst, diese Sünde liegt hinter mir. Ich glaube, diese Ermutigung brauchen wir. Wir brauchen es, dass wir uns aufmuntern, wenn wir müde werden. Dass wir einander zur Seite stehen und sagen, komm, ich gehe den Weg mit dir zusammen. Du bist nicht alleine. Und wenn es dir an Kraft fehlt, hey, ich bin für dich stark und ich gucke, was ich tun kann, damit es dir gelingt. Das heißt, wir unterstützen einander auch, wenn die Kraft fehlt. Ermahnung heißt nicht, ich gucke mit meinem Fernglas, wo ich irgendjemanden finde, der Sünde tut. Und wenn ich sie sehe, dann gehe ich zu ihm hin und dann weise ich ihn zurecht, weil Sünde hat in der Gemeinde keinen Platz. Nein, das ist nicht das, was mit Ermahnung gemeint ist. Wir sind Kinder Gottes, gemeinsam unterwegs mit dem herzlichen inneren Verlangen, Jesus ähnlicher zu werden. Und wir brauchen es, dass wir Geschwister an unserer Seite haben, die uns auf diesem Weg unterstützen und begleiten. Und ich glaube, dass es für diese Form der Ermahnung oder Ermutigung oder dem Trost der Begleitung einen Rahmen gibt. Wir als Gemeinde sind viel zu groß, als dass jeder für jeden irgendwie verantwortlich sein kann. Es braucht einen natürlichen Rahmen von kleinen, vertrauten Gruppen, wo man auch wirklich miteinander unterwegs sein kann. Ich kann gar nicht jedem von euch sagen, komm, wir machen uns gemeinsam auf den Weg und ich unterstütze dich mit ganzer Kraft. Das geht gar nicht. Deswegen ist es für uns total wichtig, dass auch mit diesem Wert, wir lieben Menschen, eine Entwicklung in der Gemeinde stattfindet, in der neue Kleingruppen entstehen, wo sich Menschen vernetzen, die sagen, wir wollen miteinander unterwegs sein. Wir brauchen Zweierschaften. Es ist ja ganz oft so, dass wir mit denselben Sünden zu kämpfen haben. Ja, unter Männern ist es so, ja, wir Männer, wir sind an denselben Gebieten angegriffen. Und manchmal macht es Sinn, einfach mal so ein ernstes Männergespräch zu führen und zu fragen, sag mal, hast du an diesem Punkt auch zu kämpfen? Und wenn dann ein ehrlicher Mann dir gegenüber sitzt, ist die Wahrscheinlichkeit groß, dass er sagt, ja, das fällt mir auch schwer. Und dann kann man überlegen, okay, wollen wir uns vielleicht miteinander unterstützen? Wollen wir uns nicht irgendwie dabei helfen, dass wir dieses Problem gemeinsam bewältigen und zu besseren Männern werden? Das ist eine Zweierschaft. Ich kann jetzt nur aus der Perspektive des Mannes reden, aber ich vermute, dass es bei Frauen ähnlich ist. und vielleicht sogar ähnlicher ist, einfacher ist, weil Frauen ja mehr so auch über ihr Inneres sprechen, als wir Männer es tun. Aber wir brauchen diese natürlichen Gruppen, Beziehungen von zwei Leuten und Kleingruppen, wo man sagt, hier ist eine Gruppe, der kann ich vertrauen, da vertraue ich mich an und hier lebe ich auch eine Rechenschaftsbeziehung, wo ich ehrlich bin, wo ich auch ehrlich mal über mein Versagen sprechen kann, wo ich wissen kann, hier kann ich vertrauen, hier wird mir geholfen, hier bin ich unterwegs. Gibt es also bei uns Ermahnung in Christus? Ich glaube, das ist auf jeden Fall total erstrebenswert, dass wir darin wachsen, einander in Liebe zu ermahnen, uns also gegenseitig zu helfen auf dem Weg der Heiligung. Amen.